SWR 2 Lesenswert Gespräch.
Herzlich willkommen im Literaturhaus Stuttgart. Mein Name ist Katharina Borchert und ich freue mich, dass Sie da sind. Bei diesem Abend über die Biografie einer Frau. Denn darum geht es in der sehr spannenden, jetzt nach und nach erscheinenden Trilogie von Julia Schoch. Zuerst erschien letztes Jahr der Band »Das Vorkommnis«, in dem eine Erzählerin auftritt, die selbst Autorin ist, die gibt eine Lesung und nach dieser Lesung tritt eine Frau an ihren Tisch, ein bisschen so wie hier heute Abend. Und diese Frau gibt sich als die Halbschwester der Autorin zu erkennen. Und dieses Ereignis fährt, Zitat, wie eine Axt durch das Leben dieser Autorin und bringt vieles, auch gedanklich vieles, ins Rollen. Auch das, was im zweiten Band dann so alles passiert in Das Liebespaar des Jahrhunderts, in dem es um dieselbe Erzählerin geht, die schon seit 31 Jahren mit ihrem Mann zusammen ist und die überlegt, soll ich ihn verlassen? Also, erster Band, zweiter Band der Trilogie. Es ist eine Erzählerin in diesen beiden Büchern, die der realen Autorin sehr stark ähnelt. Und die ist heute Abend hier nach diesem langen Vorwort. Deswegen nun ein herzliches Willkommen, Julia Schoch. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind.
Hallo, guten Abend.
Ja, der Untertitel dieser Trilogie lautet Die Biografie einer Frau, also nicht die Autobiografie, was ganz anderes ist. Wer ist diese Frau, diese Autorin, die da erzählt in den beiden Büchern? Einen Namen hat sie nicht.
Ja, das ist diese Ich-Erzählerin, die durch alle drei Bücher dann am Ende führen soll und jetzt also durch zwei schon führt. Und es gibt jeweils Anlässe, die tatsächlich in meinem Leben so stattgefunden haben. Also im ersten Band das Vorkommnis war tatsächlich eine Tatsache, dass eine Frau an meinen Tisch herangetreten ist und diesen Satz gesprochen hat. Wir haben übrigens denselben Vater. Und das ist sozusagen ganz verbürgt. Und dann hat sich das aber natürlich beim Schreiben immer weiterentwickelt, so ähnlich wie jetzt auch in diesem zweiten. Also natürlich gibt es immer Anknüpfungspunkte und auch Auslösungspunkte, die autobiografischer Natur sind. Sonst könnte ich vielleicht darüber gar nicht schreiben. Aber ich empfinde auch immer ein gewisses Unbehagen, wenn ich merke, ich bin nur eine Abschreiberin der Realität. Also dann wird es mir auch ein bisschen langweilig, muss ich sagen. Und in dem Moment, wo ich es eigentlich erst so verwandle und mich da auch ranschreibe und dann bekommt es ja eine Form, das ist ja immer das Zentrale, was ein Buch braucht, weil Stoff hat jeder, sie alle, wir alle haben Stoff, weil wir leben. Aber dieser Schritt zu sagen, jetzt entsteht ein Buch daraus, jetzt entsteht ein längerer Text daraus und was braucht es dafür? Das ist eigentlich schon der erste Schritt, wo es auch vom Autobiografischen meistens weggeht. Und weil man ja immer, egal was man schreibt, immer etwas auch weglässt. Und dieses Weglassen ist eigentlich das Zentrale beim Schreiben. Gar nicht das Hinschreiben, sondern das Weglassen. Weil man dadurch, also indem man nicht alles schildert, sondern sich bestimmte Momente aussucht und die zueinander stellt, wie in einer Collage, erst dann durch diese Zusammenstellung ergeben sie Sinn. Wenn wir also nur so aufschreiben würden, was wir jeden Tag erleben, dann ist es halt Tagebuch, das können wir auch machen. Aber das ist dann noch kein literarischer Text. Und dieser Verwandlungsprozess ist eigentlich so das Zentrale. Und den kann ich gar nicht so genau so zeitlich festlegen. Also wann beginnt der? Es beginnt meistens, wenn man anfängt, immer wieder dasselbe zu überarbeiten. So wie diese Anfangspassagen dieser beiden Bücher, die ja immer mit so einem starken Satz auch beginnen. Die habe ich natürlich 40, 50 Mal umgeschrieben. Und je länger ich das tue, desto schöner wird es auch. Also für mich jetzt als Schreibende. Also nicht vom Schönschreiben, sondern ich schreibe das dann auch weg. Und das ist so ein angenehmer Prozess. Ja. Dann merkt man, da ist man auch stimmungsunabhängig. Das ist ja auch wichtig. Manchmal denkt man, man müsste eine bestimmte Musik hören oder man müsste in einer bestimmten Stimmung sein, um zu schreiben. Aber ich glaube, das richtige Schreiben fängt eigentlich erst da an, wenn sich das so wegverwandelt und man unabhängig von der Tagesstimmung am Manuskript sitzt.
Das finde ich einen wirklich interessanten Gedanken, weil über die Stimmung in beiden Büchern habe ich mir auch länger Gedanken gemacht. Ich fand die Erzählerin, also mit ihrer Erzählerinnenstimme, sie erzählt im Präteritum, schaut also zurück. Ich fand sie sehr, sehr ernst. Man könnte sich ja verschiedener Arten erinnern, man könnte es auch anekdotisch machen, man könnte über das eine oder andere lachen. Das tut sie nicht, also obwohl sie auch Humor hat. Also ich habe an einigen Stellen gelacht, aber sie ist nicht so lustig drauf, sie ist eher ernst, oder? Wie würden Sie es selbst fassen?
Ja, also mit dem Humor ist das so eine Sache. Humor ist für mich was ins Mündliche gehört. Also da bin ich auch ganz fix dabei. Mein Schreiben widerspricht eigentlich dem Witz oder dem Humor, weil dafür dauert das Schreiben viel zu lang. Also wenn Sie einen Witz erzählen, müssen Sie eine gewisse Geschwindigkeit aufbauen und dann muss das auch irgendwann mal kommen, die Pointe. Aber wenn ich sozusagen schreibe, dann dauert das unendlich
lange. So lange kann keiner lachen.
Und das widerspricht sozusagen der Geschwindigkeit von Humor. Und das ist jetzt so die eine technische Seite. Ja. Die andere Seite ist natürlich, dass es vom Inhalt her jetzt überhaupt nichts Humoriges hatte. Also wenn ich jemanden verlasse, ist das natürlich erstmal kein witziger Moment im Leben. Deswegen sind das für mich so zwei Sachen, die durchaus in meinem Leben vorkommen, aber nicht gleichermaßen in der Schrift vorkommen.
Ja. Ja.
Humor und Ernst. Aber natürlich speist sich alles, da gibt's ja auch witzige Momente, wenn man so will, im Buch. Natürlich speist sich jedes Leben aus diesen Momenten.
Sie haben gerade gesagt, Sie schreiben dann auch durch das vielfache Überarbeiten die Dinge ein bisschen von sich weg, habe ich richtig in Erinnerung, ja. Denn einerseits gibt es diese Ähnlichkeit, also biografische Ähnlichkeit zu Ihnen, also die Hauptfigur, ich sage einfach ein paar Punkte, die Hauptfigur, die Erzählerin, wuchs als Tochter eines NVA-Offiziers oben in Mecklenburg an der polnischen Grenze auf. Sie hat die Wende als Jugendliche erlebt, also auch beides wie Sie. Sie studierte teils in Frankreich, sie übersetzt aus dem Französischen, hat einen Mann und zwei Kinder. Und auch die Erzählerin lebt wie Sie in Potsdam. Da gibt es also so biografische Überschneidungen. Und trotzdem sind es nicht ganz und gar Sie, sondern es ist eine ganz stark bearbeitete, weggeschriebene Form.
Ja, sozusagen. Das sind ja jetzt nur so die Eckpunkte. Aber man könnte sagen, alles, wie es ausgefüllt ist, ist sozusagen die Fiktion. Und auch, wie die Dinge zueinander geordnet sind und wie sie sich aufeinander beziehen. Also im Leben ist ja alles wahnsinnig banal und gleichermaßen chaotisch, finde ich, wenn wir jetzt nur so ins alltägliche Leben schauen. Und wir schreiben und lesen ja deshalb, damit es nicht banal und chaotisch ist, sondern wir lesen auch deshalb, weil plötzlich alles eine Bedeutung bekommt. Also ein Buch ist etwas, was einen Anfang und ein Ende hat, was schon mal toll ist. Das, im Leben überschaut man das oft nicht so, vor allen Dingen das Ende nicht, das eigene. Also das ist ja schon mal eine Rahmung, die sozusagen eine Bedeutung auch vorgibt. Das ist ja eigentlich ein simpler Gedanke, so. Aber das, was die Kunst eben macht und insbesondere die Literatur ist, dass sie Bedeutung hervorbringt, indem sie Dinge auf besondere Weise anordnet, sodass sie uns plötzlich sinnfällig erscheinen. Im Leben erscheint uns ganz wenig sinnfällig. Also da stolpern wir meistens irgendwie so von links nach rechts und manchmal auch nach vorne. Aber grundsätzlich sehen wir oft keine Ordnung in den Dingen und wir können das nicht gut überschauen. Und diese Anordnung ist schon die Fiktion, würde ich sagen.
In das Vorkommnis sind die Erzählerin und ihr Mann, Freund, noch relativ jung. Jetzt in das Liebespaar des Jahrhunderts leben sie in Potsdam. Sie haben ein schönes Haus, alles picobello. Das hat begonnen, noch ganz unkonventionell, auch ganz intensiv, die Beziehung zu dem Mann, einem Historiker, viele Jahre lang. Die Erzählerin hat ihn an der Uni kennengelernt in der Nachwendezeit. Was war an dieser Liebe so ungewöhnlich, so herausragend, dass die beiden zusammen der Erzählerin vorkamen, wie das Liebespaar des Jahrhunderts?
Also genau genommen ist gar nichts spektakulär an diesem Paar, außer dass jeder, der sich verliebt, und der zurückgeliebt wird auch, sich natürlich für das größte Liebespaar hält. Das hat jeder von Ihnen wahrscheinlich, wenn Sie die Gnade hatten, die Gnade der Liebe schon mal kennengelernt haben, dann haben Sie das erfahren. Ich wollte ja gerade nicht das Dramatische erzählen und auch nicht das Katastrophische, sondern eigentlich das ganz Gewöhnliche. Und jedes Liebespaar nimmt sich also als das Größte wahr und denkt, so ist es noch nie passiert und so wird es nie wieder passieren, dann weiß man, dass sozusagen die Liebe passiert ist. Und die Liebe hat natürlich, wenn sie da ist, auch immer etwas Megalomanes. Also sie muss von sich selber auch furchtbar angetan sein und also im guten Sinne angetan sein und überzeugt sein, sonst gelingt sie gar nicht. Also wenn man vorsichtig ist und wankelmütig und pragmatisch, dann kann man sich sozusagen gleich verabschieden. Aber das, was man will, und wenn man jung ist, natürlich noch mehr, was man auch erwartet, ist natürlich immer das Unverhältnismäßige, das, was noch nie da war. Und danach strebt, glaube ich, fast jeder.
Das Unverhältnismäßige, Das spricht aus dem neuen Buch ganz stark. Also die beiden lassen im Grunde nichts aus. Ne? Sie lesen zusammen Bücher, sie sind ständig im Kino, sie analysieren die Filme, sie hören Musik. An einer Stelle gehen sie im Partnerlook zur Uni. Sie waren auf Reisen zusammen. Also die Welt stand offen, der Sex kam dazu. Also großartig, grenzenlos auch irgendwie, oder?
Ja, also... Ja, genau. Es sind sozusagen alle Zutaten dabei, die man sich so wünschen kann. Ja, genau.
Aber die Perspektive ist die des Rückblicks.
Ja. Ja, das ist sozusagen der Motor ja gewesen für das Erzählen. Und je länger ich auch geschrieben habe, desto mehr kam es mir vor, als würde überhaupt das Erinnern und das Schreiben dann auch der Garant dafür sein, dass diese Liebe existiert hat. Weil wo ist sie sonst, wenn nicht im Erzählen? Also erst, das ist ja ein alter Proustscher Satz, erst im Schreiben lebt man überhaupt alles nochmal intensiv und eigentlich wirklich. Wenn man in der Gegenwart lebt, dann kann man es nie fassen. Aber im Schreiben hat man die Möglichkeit, alles tatsächlich zu leben. Und vielleicht ist diese ganze Erinnerungsarbeit, die die Frau da spricht in dem Buch, also die lässt diese Liebesgeschichte eigentlich erst entstehen und erstehen und auferstehen, diese Erinnerungsarbeit. Und insofern ist das auch wichtig, sozusagen, dass das versprachlicht wird. Also weil sie ohne Sprache würde diese Liebe vielleicht gar nicht existieren. Denn wo wäre sie dann, wenn sie nicht gesprochen würde?
Und außerdem wird sie aus einer Situation heraus erzählt oder eben sprachlich gefasst und irgendwie auch manifestiert, als die Liebe nicht mehr so glücklich und groß und grenzenlos ist wie noch am Anfang. Also es sind 31 Jahre ins Land gegangen, seit sie ihren Freund, dann Mann, kennengelernt hat.
Ja, aber gleichzeitig ermöglicht diese Dauer, sie hätte es ja nicht nach 3 oder 5 Jahren oder nach 10 Jahren auch noch nicht schreiben können oder sprechen können. Gleichzeitig ermöglicht die Dauer überhaupt erst diese Zurückschau. Und erst dann begreift man auch, dass das so verschiedene Phasen und Wellen hat. Also das ist ja keine Verfallsgeschichte. Also dagegen würde ich mich wehren, wenn das jetzt nur eine Geschichte des Scheiterns wäre. Es ist weder tragisch noch komisch. Es ist sozusagen, es hat Anteile von allem. Und also das hätte mich auch, glaube ich, abgehalten, wenn von vornherein entschieden wäre, das ist eine nur dramatische Geschichte oder nur eine Opfergeschichte oder nur eine Verlustgeschichte oder so. Das ist eigentlich ja auch das Gegenteil. Also ich habe es ganz oft auch beim Schreiben als eine Feier sozusagen, als ein Jubel auch über die Dauer empfunden. Und es endet ja auch nicht im Totalschmerz. Also.
Nee. Also der erste Satz ist, im Grunde ist das ganz einfach, ich verlasse dich. Da ist der Tiefpunkt ja irgendwie schon erreicht. Mhm. Und dann spricht die Erzählerin sich auch ein bisschen wieder an ihren Mann heran. Mhm. Und da passiert einiges, was ziemlich überraschend ist. Und wir werden das auch gleich hören in einer Lesung. Und da steckt einiges drin, auch Verheißungsvolles. Ich würde sagen, wir hören den Anfang des Romans. Müssen wir noch irgendwas wissen über die Situation?
Nein, Sie haben den ersten Satz ja schon sozusagen gesprochen. Damit ist klar, wir sind an dem, was wir vielleicht als Tiefpunkt bezeichnen könnten. Aber die Sprache ist im Grunde dazu da, sich von diesem Punkt auch wieder zu entfernen, vor allen Dingen. Genau, sich da auch herauszuarbeiten, was ohne Sprache vielleicht gar nicht relevant oder möglich wäre. Im Grunde ist es ganz einfach. Ich verlasse dich. 3 Wörter, die jeder Mensch begreift. Es genügen 3 Wörter und alles ist getan. Man muss sie bloß aussprechen. Ich bin erstaunt, dass es so einfach ist. Und noch etwas erstaunt mich. Der Satz ist genauso kurz wie der, den ich am Anfang unserer Geschichte gesagt habe. Am Anfang habe ich zu dir gesagt, ich liebe dich. 3 Wörter am Anfang, 3 Wörter am Ende. Wie es aussieht, lässt sich das Wichtigste im Leben mit sehr wenigen Wörtern sagen. In diesem Fall allerdings, dem Letzteren, darf man nicht warten. Man muss es sagen, gleich wenn der andere hereinkommt. Am besten, es gelangen keine anderen Wörter dazwischen. Man darf nicht ins Plaudern geraten, sonst ist der ganze Plan hin. Ich gebe zu, es fällt mir schwer, den Satz auszusprechen, es leicht hinzutun. Denn was wird danach geschehen? Ich mache mir keine Illusionen. Wenn er heraus ist, ist die Grenze überschritten. Danach ist nichts mehr zurückzunehmen. Ich habe mich immer gefragt, wie man Sachen, die gesagt worden sind, wieder zurücknehmen kann. Die Wendung, das habe ich nicht so gemeint oder vergiss, was ich gesagt habe, ergeben für mich keinen Sinn. Statt einer Zurücknahme ist nur ein Erwachen möglich. Worte ändern etwas. Ist der Pfeil erst abgeschossen, holt man ihn nicht mehr zurück. Ich verlasse dich. Ich weiß nicht genau, wann ich den Satz zum ersten Mal gedacht habe und wie viele Male seither. Ich habe ihn sehr lange geübt. Irgendwann fangen bestimmte Vorstellungen an, einem so vertraut zu sein wie das eigene Gesicht, das man jeden Morgen im Spiegel erblickt. Wenn ich an die Zeit unseres Zusammenseins denke, erschrecke ich. So viele Jahre. So viele Jahre lassen sich auf ein paar Stunden Erinnerung zusammenstauchen. Das gefällt mir nicht. Andererseits will man auch nicht 30 Jahre brauchen, um sich an 30 Jahre zu erinnern. Ich will es nicht. Was am weitesten zurückliegt, taucht für gewöhnlich am klarsten auf. Damals bewohnte ich eine kleine Wohnung in einer Plattenbausiedlung am Rande der Stadt. Die Wohnung lag im 6. Stock. Es war die Wohnung, in der ich auch die letzten Jahre meiner Jugend verbracht hatte, zusammen mit meinen Eltern. Aber zu dem Zeitpunkt waren sie bereits verschwunden, jeder in eine andere Richtung, es gab keine Familie mehr. Sie hatten sich getrennt, ungefähr im selben Moment, als ich zu studieren begann, und ich lebte allein darin. In meinem Schlafzimmer standen ein Bett und ein Tisch. Auf dem Tisch hatte ich eine Menge Bücher gestapelt und neben den Büchern stand ein Halma-Spiel. Es war Sommer, die Semesterferien hatten gerade begonnen. Eines Abends klingelte das schwere, schwarze Telefon bei mir im Flur. Damals gab es nur Telefone mit einer Schnur dran. Ich stand im Flur und hing an der Schnur. Dieser Reim ist unbeabsichtigt. Solche Dinge passieren. Du hast mich angerufen. Magst du Vanilletee? Hast du gefragt. Ich hätte jedes Getränk als mein Lieblingsgetränk bezeichnet. Hauptsache, es kam von dir. 10 Minuten später hast du mit dem Vanilletee vor meiner Wohnungstür gestanden. Ich ließ dich rein. Wir setzten uns zum Teetrinken auf den Boden. Das machten damals alle so. Es war Mode. Wenn man auf eine Party kam, saßen alle auf dem Boden. Ich glaube, so ist es leichter, sich zu umarmen und gemeinsam auf den Teppich zu sinken. Wir haben es genauso gemacht. Du hast mich umarmt und dann sind wir zusammen auf den Teppich gesunken. Sogar den Tee haben wir ausgelassen. Am nächsten Morgen, als ich aufwachte, hast du neben mir gelegen. Darüber habe ich mich gewundert. Dann wurde es Mittag und du warst immer noch da. Mir schien, du warst seit langem der erste Mensch in meinem Leben, der nicht sofort wieder verschwinden wollte. So sehr war ich die Unverbindlichkeit gewohnt. Wir verbrachten den Tag auf meinem Balkon unter der Markise. Es war so heiß, dass wir der Wäsche beim Trocknen zusehen konnten. Unten fuhr träge die Straßenbahn vorbei. Wir lasen gemeinsam ein Buch. Es hieß: Was für ein kleines Moped mit verchromter Lenkstange steht dort im Hof. Ein komplizierter Titel, den wir schön fanden. Zuerst las ich es, danach du. Es war nicht sehr dick und wir schafften es beide am selben Tag. Ich gab dir einen Schlüssel für die Wohnung. So würdest du nach Belieben kommen und gehen können. Du bist tatsächlich wiedergekommen. Immer nachts. Nach einer Woche sagte ich zu dir, ich will mich nicht für jemanden ganz und gar aufgeben. Du hast mich mit großen Augen angesehen und gefragt, und worum geht es sonst in der Liebe, deiner Meinung nach? Ich war froh, dass du es so gesehen hast. Ich war nämlich längst dabei, mich aufzugeben. Ich ging zum Friseur. Er schnitt mir die Haare ab. Ich habe sie mir wegen der Hitze abschneiden lassen, sagte ich, als wir uns das nächste Mal trafen. In Wirklichkeit wollte ich so aussehen wie du. Dann plötzlich bist du nicht mehr gekommen. Ich machte mir Sorgen, nicht so sehr um dich. Ich machte mir Sorgen um unsere Geschichte. Schließlich war es eine Liebesgeschichte. Um solche Geschichten muss man sich ganz besonders kümmern, sagte ich mir, vor allem, wenn sie gerade erst beginnen. Mit einer Flasche Kirschlikör und selbstgebackenen Keksen, in die ich Haschkrümel gemischt hatte, machte ich mich auf den Weg zu dir. Deine Wohnung lag außerhalb der Stadt. Die Fahrt mit dem Bus dauerte eine halbe Stunde. Ich klingelte, aber niemand öffnete. Ein paar Minuten schlich ich um das innen hell erleuchtete Haus. Dann fuhr ich wieder zurück. Ich musste rennen, um den letzten Bus noch zu kriegen. Es war schon kurz nach Mitternacht. Die Kekse schickte ich dir per Post. In der Mensa der Universität traf ich dich wieder. Es waren immer noch Ferien, deshalb war die Mensa wie ausgestorben. Ich dachte, du würdest so tun, als wären wir uns nie begegnet. Aber du hattest mich nicht vergessen. Ich sagte, warum sitzt du hier drin? Draußen ist schönes Wetter, es sind Ferien. Du hast die Augen zusammengekniffen und gesagt, ich mache Ferien, wann ich will. Du hattest so eine Seelenruhe, da wurde ich auch ganz ruhig. Gleichzeitig war ich aufgeregt. Oft hast du mich in deinem Auto mitgenommen. Es war ein brauner VW Jetta. Wir fuhren raus aus der Stadt. Einmal flog in der Dämmerung ein Fasan vor uns auf. Ein anderes Mal streifte ein Uhu mit seinen Schwingen die Windschutzscheibe. Beim Herunterkurbeln des Fensters brach mir die Kurbel ab. Du hast gelacht. Den ganzen Sommer überfuhren wir so, mit halb heruntergelassenem Fenster. Als der Sommer zu Ende war, habe ich dich gefragt, was ist das zwischen uns? Statt einer Antwort hast du mich eingeladen zu einem Picknick im Park. Wir schlossen einen Dreijahrespakt. Du hast gesagt, wenn wir 3 Jahre schaffen, sehen wir weiter. Plötzlich kam ein fremder Hund auf uns zugerast und hat nach dem Käse in unserem Picknickkorb geschnappt. Der Hund ging sofort japsend und würgend zu Boden. Ungerührt, ja fast mit Häme, hast du zugeschaut. Als bekäme einer, der sich in unsere Angelegenheiten mischt, sofort die Quittung. Dann ist der Hund weggerannt und du hast mich geküsst. Diese Erzählung erscheint mir wie die Zusammenfassung eines Films, den ich vor sehr langer Zeit und auf einem sehr alten Fernsehgerät gesehen habe. Ich kann nur einzelne Szenen wiedergeben, während mir die Gesamtdramaturgie entfallen ist. Es war nicht Schluss nach 3 Sommern. Wir haben 31 Sommer zusammen erlebt. 6 davon wurden in den Nachrichten als Jahrhundertsommer bezeichnet. Während dieser Zeit haben wir 42 Reisen unternommen. 27 Mal sind wir ins Ausland gefahren. Wir haben 4 Küchen angeschafft. 5-mal wurde uns ein neuer Ausweis ausgestellt. 1-mal haben wir einen Brand miterlebt und mussten evakuiert werden. Wir waren insgesamt 7-mal in der Notaufnahme, 4-mal wegen eines unserer Kinder und 3-mal wegen uns selbst. 6-mal wurden wir bestohlen. Wir haben 6 verschiedene Autos gehabt. Keins davon haben wir neu gekauft. Wir haben insgesamt 9,5 Tage auf Ämtern verwartet. Wir haben 912 Partien Halma gespielt. Wir haben 8.667 Schulbrote geschmiert und 41 Geburtstagstorten gekauft. In diesen Jahren haben wir 173.500 Fotos gemacht. Wir hatten insgesamt 76 Infektionen. Die meisten davon machte ich durch. Wir hatten 4 Operationen, davon eine schwere. Wir haben 1.405 Mal ein Bad genommen. 281 Mal waren wir beim Friseur. Wir haben beide ein Kopfkissen zerfetzt, jeweils an einem anderen Tag und aus verschiedenen Gründen. 8-mal schafften wir uns einen neuen Laptop an. Wir waren auf Beerdigungen und auf Hochzeiten, aber die habe ich nicht gezählt. Ich bin mir nicht sicher, ob Jahreszahlen unserer Geschichte etwas Wesentliches hinzufügen würden, ob unsere Geschichte davon abhängt. Sollte man die Liebe nicht besser beschreiben, ohne sie einer bestimmten Zeit zuzuordnen? Oder braucht es ein Anfangsjahr? Würde es also etwas ändern, wenn ich sagte, wir lernten uns 1991, 1994 oder im Jahr 2000 kennen? Solche Angaben würden mir das Gefühl vermitteln, wir wären nur das Produkt einer bestimmten Epoche, die Folge gewisser historischer Umstände. Als hätte alles so kommen müssen, wie es gekommen ist. Es käme mir vor, als wäre ich eine Gefangene der Zeit. Andererseits ist alles so gekommen, wie es gekommen ist. Es gibt keine Variante unserer Geschichte.
Dankeschön, Julia Schoch. Eine Passage, der Anfang aus Das Liebespaar des Jahrhunderts im Literaturhaus Stuttgart und auf SWR 2. Wir wollten kein Produkt einer bestimmten Epoche sein und trotzdem lebt man eben nur in der Epoche, in der man eben lebt. Und man kann auch nicht unabhängig von der Epoche leben, in der man lebt. Das Paar in diesem Buch lernt sich Anfang der 90er Jahre kennen im Osten. Inwiefern, das ergründen Sie auch im Buch, inwiefern beeinflusst das Lebensgefühl dieser Zeit und dieses Raums dann doch die geteilten Erlebnisse der beiden?
Ja, das ist für mich schon eine zentrale Frage, auch in früheren Büchern gewesen, also wie weit einen eigentlich die Herkunft bestimmt und auch ausrüstet, sozusagen mit bestimmten Dingen, die einen dann vielleicht besonders sensibel machen, auch für andere Menschen, für bestimmte Menschen. Also die Frage ist ja hier treffen, die sich beide eigentlich über ihre soziale, über ihre gemeinsame geschichtliche und soziale Herkunft, also weil sie beide aus dem Osten sind. Das kann ich ehrlich gesagt, jetzt wo ich es geschrieben habe, noch weniger beantworten als vorher. Mir ist das immer mehr ein Rätsel und es spricht eigentlich einiges auch dagegen, also dass wir uns über diese ausschließlichen Herkunftsmodelle vereinigen, also dass wir deshalb Partner finden, weil wir ähnliche Herkünfte haben, sonst könnten wir uns ja nie irgendwie im Ausland oder mit vollkommen Fremden zusammenschließen, was wir ja auch tun hin und wieder. Also auch die Fremdheit zieht uns in gewisser Weise an. Und vielleicht sind es viel untergründige Dinge, die uns zusammen sein lassen, als nur diese bloße Herkunft. Dadurch, dass ich diese ostdeutsche Herkunft habe und das ja auch in vielen meiner Bücher mitschwingt und das auch, weil ich das thematisiert habe, wurde ich natürlich auch oft damit von außen konfrontiert. Also auch durch meine Bücher, durch das Schreiben meiner Bücher bin ich oft gefragt worden, naja, wie fühlen Sie sich oder wo kommen Sie her? Und überhaupt, dass diese Frage eine Rolle gespielt hat und einem ja oft auch ein geradezu abenteuerliches Leben angedichtet wurde, weil man eben diesen Bruch 89 miterlebt hat, so als ob das sozusagen einen schon befähigt oder einem den guten Stoff liefern würde, was natürlich keinesfalls so ist. Also es gibt kein Leben, was irgendwie abenteuerlicher oder besser wäre vom Stoff her als andere. Ich will nur sagen, das waren sozusagen immer schon Fragen, die auch von außen an mich herangetragen worden sind und die ich aber ganz schlecht oder immer schlechter zum Glück vielleicht auch beantworten kann. Also ich kann da keine eindeutige Haltung dazu annehmen, ob das schon gar nicht in der Liebe eine Rolle spielt oder nicht. Also die Ich-Erzählerin ist ja froh, dass sie diesen Mann getroffen hat, weil der kommt eigentlich aus einer Künstlerfamilie. Und sie sagt ja, sie beschämt ihre eigene Familie damit. Also ich habe ja einen anderen Hintergrund. Ich habe keinen künstlerischen Hintergrund jetzt autobiografisch gesehen. Und vielleicht sucht man sich auch das ganz andere, um sich sozusagen besser noch zu lösen von seiner eigenen Biografie. Ja, aber vielleicht kommt man am Ende auch immer wieder bei sich selbst an.
An einer Stelle, ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, in welchem der beiden Romane es war, versucht die Erzählerin eine Erklärung dafür, was die beiden verbindet, obwohl die Hintergründe komplett unterschiedlich ist. Also Künstlerfamilie auf Seiten des Mannes, auf Seiten der Frau eben der Vater, der bei der NVA war, Offizier, also wirklich sehr hochrangig. Beide hatten mit dem Staat stark zu tun. Der eine im Dienste des Staates, der andere in Revolte gegen den Staat. Also beide waren am Staat dran, sozusagen. Und dass das auch etwas ist, was am Ende auch ähnlich ist.
Ja, das ist merkwürdig. So wie die zwei Seiten derselben Medaille. Also das sozusagen für beide, für diese Vätergeneration, die also eher gegen Ende des Krieges, um das biografisch einzuordnen, geboren wurden, dass die beide den Staat brauchten auf ihre Weise, also weil das Spannung sozusagen gehalten hat. Und das ist ja auch ein Phänomen, also dass man alles Mögliche aushält, wenn man in der Spannung ist. Aber wenn diese Spannung plötzlich wegbricht, in diesem Fall ist es 89, dass dann die Katastrophe erst losgeht. Also es gab ja zum Beispiel auch viele, jetzt soziologisch gesehen, viele Selbstmorde nach 89, einfach weil fatalerweise, weil der Feind plötzlich auch nicht mehr da war. Also der alte Feind war weg. Und das ist schon seltsam, warum also Menschen innerhalb einer durchaus auch angespannten und bedrohlichen Situation mehr am Leben bleiben, als wenn diese Situation plötzlich weg ist und die ganze Spannung eigentlich weg ist. Und ja, also die kommen quasi soziologisch von zwei unterschiedlichen Seiten. Also der eine dafür, der andere dagegen. Aber beide brauchen sie dieses Modell. Also dieses Grunde, wenn man den Staat als Vater sieht auch. Also beide brauchen diesen Vater, an dem sie sich da irgendwie abarbeiten auf jeweils eine ganz andere Weise.
Ja. Was ich schon also eigentümlich fand für dieses Paar, also wir sind beide ziemlich gleich alt. Ich komme aus dem Westen. Sie aus dem Osten, die Schilderung dieser Nachwendezeit, also 89 auch eine Revolution zu nennen, das wäre in meinem Sprachgebrauch überhaupt nicht drin. Und auch diese Nachwendezeit als eine Art der totalen Öffnung zu erleben. Also ich erinnere mich auch an die 90er Jahre, insbesondere auch in Berlin, dass ich das auch als ein großes Abenteuer erlebt habe. Und trotzdem glaube ich, dass das noch was anderes ist. Also ich lese da schon ganz große Öffnung, die dann auch vielleicht diese Liebe umso grenzenloser macht.
Ja, die Ähnlichkeit in dieser Art von Erfahrung, alles zum ersten Mal zu machen, auch spielt da sicher mit rein, klar. Und dann natürlich auch das Alter. Ich war ja sozusagen noch jugendlich, also ich war ja noch in der Schule, als das alles losging. Und da ist man ja sowieso in einem biografischen Moment, wo man raus möchte und wo man Pläne macht und wo man sich ablöst von allem, aus dem man kommt. Und das hat das natürlich nochmal von außen wahnsinnig befeuert auch, auf eine positive Weise. Also rückblickend hat man das vielleicht nur diffus empfunden, aber diese 90er sind natürlich die völligen Ab- und auch Auflösungs-, das ist so ein Auflösungsjahrzehnt. Also kann man in allen Bereichen eigentlich sehen. Also da hat ja auch, also wirtschaftlich hat sich da einiges zum Neoliberalismus bekanntermaßen hin entwickelt. Also alles, was vorher sozusagen irgendwie an Bindungen oder an Strukturen da war, wurde da alles nochmal aufgerissen. Das kann man positiv erzählen, das kann man aber auch anders erzählen. Also beide Phänomene waren da und da schwimmen diese beiden in dem Buch ja auch irgendwie so mit. Also da haben die ja in ihren jungen Jahren noch keine wirkliche Haltung dazu, sondern man nimmt sozusagen, was man kriegen kann, auch in diesen Jahren. Und diese Paris-Erfahrung steht ja auch symbolisch für ganz viele Menschen, die so, also wenn man einen Traum hatte im Osten, dann war das Paris sozusagen. Ja, das war nicht Ulm oder Kassel, sondern Paris.
Nicht?
Also oft hat man eigentlich so dieses Westdeutschland auch in Gedanken übersprungen. Also nicht das war sozusagen der große Fluchtpunkt oder die Utopie, sondern das war immer irgendwie so ein bisschen weiter weg. So.
Ja.
Und dazu gehörte natürlich Paris und das alles so zum ersten Mal zu machen. Und deswegen kommt ja auch dieser Brecht-Koffer in dieser Szene im Grunde vor. Also diese beiden sind so wie Relikte aus einer alten Zeit, mit großen Augen sozusagen in diese neue Welt da reingehen und ja auch alles nachholen müssen. Das ist ja wie ein Ansturm. Also das ganze 20. Jahrhundert muss im Grunde mit der Kunst und mit der Kultur so nachgeholt werden. Also ich war auch manchmal 3-mal am Tag im Kino, einfach weil man nie satt war von dieser ganzen, ja, von dieser ganzen Kultur, die vor einem schon da war. Und man dachte, man muss das jetzt alles aufholen. Ich habe das nicht sozusagen zeitgemäß mitgekriegt, sondern ich habe mir sozusagen in den 90ern die ganzen 60er und 70er und 80er Jahre Filme reingezogen, um wieder irgendwie auf der Höhe der Zeit anzukommen oder so.
Ja, Sie haben auch in Frankreich studiert. Sie übersetzen auch aus dem Französischen, so nebenher, immer wieder, Buch um Buch.
Ja, was heißt nebenher?
Ja.
Also wenn ich nicht schreibe, dann, also ich kann nicht schreiben und gleichzeitig parallel übersetzen, irgendwie am Nachmittag oder so, sondern das eine muss wirklich abgeschlossen sein, damit ich mich voll und ganz hineinknien kann in das andere. Also insofern ist es, Übersetzen ist zwar eine völlig andere Art des Schreibens, aber das kann ich nicht irgendwie nebenher machen. Das verlangt auch immer sein Recht.
Ja.
Oft denke ich am Anfang immer, ach, das wird einfach, das Buch. Und dann wird es wieder auf eine schöne Weise kompliziert. Und dann recherchiere ich wieder ganz viel und schreibe wieder Nachworten langes und so. Und dadurch komme ich dann wieder noch tiefer in so ein Buch rein.
Ja. Ja. Und für die Arbeit an der Trilogie, Biografie einer Frau, muss das Übersetzen mal ganz kurz pausieren.
Genau.
Ja.
Ja.
Mhm.
Ja.
Also die große Entgrenzung und auch die Freuden der 90er Jahre, davon erzählen Sie auch in diesem zweiten Buch. Aus der Perspektive eben nach 31 Jahren des Zusammenseins heraus, Beziehungsjahren, da gibt es dann natürlich auch schon, wie es eigentlich auch nicht überrascht, es gibt Nervereien, es gibt Marotten, es gibt einen gewissen Alltagstrott, auch eine gewisse Angestrengtheit eben mit 2 Kindern, die groß zu ziehen sind, um die man sich kümmern muss. Das ist so der Gang der Dinge. Dann kommt aber noch etwas anderes hinzu, und zwar eben dieses Vorkommnis, dass da eben plötzlich diese Frau an den Tisch tritt und sagt, also wir haben denselben Vater, da taucht plötzlich eine Halbschwester auf. Und dass dieses Auftauchen führt zu einer ganz schweren Erschütterung bei der Erzählerin. Nicht nur, dass da plötzlich eine Erzählerin ist, sondern sie misstraut auch ihrem Mann plötzlich auf eine ganz auch überraschende Weise. Wie hängt das eine mit dem anderen zusammen?
Na, also diese Geschichte stand ja im Zentrum des ersten Buches, also des Vorkommnisses. Da ging es eher um die Herkunftsfamilie, die man sich also nicht selber aussucht, sondern in die man hineingeboren wird, mit all dem Drumherum, was dann noch nach Jahren manchmal auftaucht. Und ich wollte eigentlich gar nicht so die Familiengeschichte erzählen, sondern eben eher die Auswirkungen. Warum schockiert einen das, wenn nach so und so vielen Jahrzehnten jemand auftaucht und sagt, ich gehöre auch zur Familie, ich bin ja auch eine Tochter, so. Wir leben ja nicht in tabuisierten Zeiten, wir leben alle möglichen Modelle von Familie und Ehe und so weiter. Und trotzdem haben wir offenbar so Modelle und Geschichten im Kopf, die recht stabil sind. Und wenn die sozusagen aufgebrochen werden durch solche Ereignisse, dann ja, fliegt uns das immer ganz schön um die Ohren. Also ich spreche jetzt auch in der Wir-Form, weil ich inzwischen auch so viele Geschichten gehört habe, so nach den Lesungen auch, die ziemlich ähnlich waren, wo es auch darum ging, dass es einen selbst dann noch schockiert, wenn man ein relativ hohes Alter schon erreicht hat. Eigentlich würde man ja denken, man wird gelassener. Also vielleicht schockiert es einen, wenn man 25 ist, aber wenn man dann 70 ist, nicht mehr. Aber genau das Umgedrehte ist der Fall.
Vielleicht auch, weil man so viel Zeit miteinander verpasst hat.
Ja, aber es gibt ja auch eine große Abwehr. Also auch das war interessant bei den Geschichten, die ich gehört habe inzwischen, dass es oftmals eine harte Teilung in den Familien gibt. Also dass es einen gibt, der sagt, okay, ich kümmere mich jetzt darum, ich arbeite das mal alles auf hier, diese Familiengeschichte. Und dann gibt es andere, die Geschwister, die dann sagen, ich will damit gar nichts zu tun haben und das gehört in die Vergangenheit und das müssen wir doch jetzt hier nicht irgendwie besprechen. Und auch diese radikale Teilung, wo es offenbar keine Mittelposition gibt, kommt immer wieder vor. Und so ist es ja in dem Buch, das war mir gar nicht so bewusst. Auch, also die Schwester im Buch sagt ja auch, was soll ich damit? Das ist wahrscheinlich eine Betrügerin, die da aufgetaucht ist. Ich möchte damit nichts zu tun haben. Während die Ich-Erzählerin aber sagt, naja, irgendwie muss man dieser Person, die da aufgetaucht ist, ja auch die Hand reichen. Also wir können ja nicht immer die Fäden nur abschneiden sozusagen zur Vergangenheit. Und es muss ja eine Chance auch geben, das zu erzählen. So. Und da geht es eben gar nicht jetzt um Schuld oder um eine Abrechnung, sondern eher, was das, und jetzt komme ich zu dieser Verwirrung, sozusagen, was das in der Nachfolge mit den einzelnen Personen macht, wenn man genau. So eine Information bekommt, dass man da noch eine Schwester oder eine Halbschwester hat. Und dass dieses Misstrauen, was man plötzlich der eigenen Vergangenheit gegenüber hat, also dass man sagt, okay, der Vater hat also das noch gemacht und das und dann kann das auch nicht stimmen und so weiter, dann entsteht plötzlich wie so eine Misstrauenstreppe, auf der man sozusagen immer weiter in die Vergangenheit runtergeht und andere Dinge werden auch von diesem Misstrauen sozusagen mit bedeckt. Das trifft eben in dem Fall auch den Mann, weil sozusagen alle Männer dann noch irgendwo Kinder am Start haben. Also das ist ja so die Fantasie der Ich-Erzählerin. Und insofern wirkt sich diese Verwirrung sozusagen auf diesen Mann auch aus. Ja. Das spielt aber nur im ersten Buch eine Rolle. Im zweiten Buch taucht das ganz kurz im Grunde nur auf, mit einer halben Seite, diese Geschichte mit der Halbschwester, weil das eben für die gesamte Beziehung der 30 Jahre nicht die Rolle gespielt hat. Und das ist auch eigentlich ein sehr schönes Prinzip, was sich erst beim Schreiben so jetzt rausgestellt hat, wie man diese Bücher eigentlich so miteinander verknüpft und dass ich jedes Mal von einer anderen Warte aus sozusagen auf denselben Stoff gucke. Und die haben schon sozusagen Überlappungsstellen oder Nahtstellen, diese Bücher. Aber man muss das nicht wissen. Also man kann die auch jeweils getrennt voneinander lesen. Aber wenn man sie alle drei dann irgendwann gelesen hat, werden die noch ein größeres Panorama bilden können, weil man dann aus allen Ecken sozusagen ein bisschen was erfahren hat, so aus jeweils anderen Blickwinkeln.
Ja, man kann sie dann so ineinander stecken eigentlich. Das erste Buch, das Vorkommnis, erschien letztes Jahr, das zweite jetzt dieses Jahr, 2023. Das ist relativ schnell und es rief in mir die Frage auf, haben Sie diese beiden Bücher und dann eben auch das dritte, das noch kommt, so hintereinander geschrieben oder doch eher so ein bisschen parallel?
Also schon hintereinander, natürlich parallel geht es bei mir gar nicht. Aber es gibt natürlich immer eine lange Vorarbeit. Also das Allerlängste ist ja das Denken, die Denkarbeit. Und ich vergesse auch immer die Vorstufen von solchen Texten. Aber es gab 2014 das erste Mal einen Text von mir, der war nur 4 Seiten lang. Der heißt Das erfüllte Leben. Und das ist ja im Grunde der letzte Satz von diesem Buch jetzt hier, Das Liebespaar des Jahrhunderts. Also es gab schon immer mal wieder so Vorstufen, wo ich mich in kürzerer Form sozusagen da irgendwie rangedacht habe. Und also für mich braucht es das auch immer, um auch zu sehen, wie entwickelt sich was oder ob ein Ton überhaupt funktioniert auch. Und das sind so wie Probelabore, so kurze Texte. Aber ich vergesse das auch wieder. Also ich halte das dann nicht daneben und sage, oh ja, was nehme ich jetzt hiervon? Also es hat eine lange Zeit gedauert, bis ich dann losschreiben konnte. Aber das eigentliche Schreiben ist dann gar nicht so das Lange, sondern das Denken ist das, was wirklich Zeit in Anspruch nimmt. Und das eigentliche Schreiben, es geht dann relativ zügig, ja.
In der aktuellen Ausgabe der Literaturzeitschrift Volltext steht ein Essay von Ihnen, der den Titel trägt »Über das eigene Leben schreiben, Betrachtung eines Scherbenhaufens«. Das ist ein drastischer, dramatischer Titel. Volltext, das ist eben eine Zeitschrift aus Österreich. Sie mögen die Zeitschrift?
Ja, ich schreibe seit einiger Zeit immer mal in unregelmäßigen Abständen für diese Zeitschrift. Sie erscheint mir ein ganz gutes Konglomerat so aus ganz verschiedenen Texten. Das sind ja nicht nur jetzt schwere Essays, die da irgendwie aufeinander folgen, sondern da sind Kolumnen drin, ganz kurze Sachen, auch ein Gedicht manchmal und so. Also es ist eine schöne, bunte, für mich immer sehr anregende Mischung aus verschiedenen Textsorten auch. Das ist sehr belebend, finde ich. So ja. Auch ohne Werbung unterbrochen und so. Das ist auch toll.
Ja, eben Volltext, also Originaltext von Autorinnen und Autoren. Ja, jetzt dieser drastische Titel und Sie reflektieren auch darüber, wie komme ich denn bloß an diesen Titel? Ich habe den so gesetzt, jetzt muss ich auch was dazu sagen. Allerdings ja mit dem Gedanken, dass Leben eigentlich immer ein Haufen aus Splittern und Scherben ist, die man schreibend zusammen erzählen vielleicht auch. Sie schreibt nicht jeder, aber trotzdem versucht sich jeder, die Splitter seines Lebens zusammen zu erzählen.
Ja, das ist auch ein bisschen das Programm für diese drei Bücher jetzt gewesen. weil ich die Vorstellung eben hatte, der Stoff ist immer derselbe, der ist zerschlagen oder er liegt grundsätzlich schon mal zerschlagen da in ganz verschiedenen Scherben. Und diese Scherben werden immer wieder neu in jedem Buch dann neu zueinander sortiert, sodass jeweils ein etwas anderes Bild entsteht, aber aus demselben Scherbenmaterial sozusagen. Das ist einfach eine Veranschaulichung auch für mich selbst, was ich da tue. Dass das gar nicht so ein lineares Prinzip verfolgt, wie vielleicht oft in Trilogien, also vom Jugendalter an bis ins Alter, sondern dass es eben eher motivisch gebaut ist und man immer wieder auch in dieselben Zeiträume reingucken kann, aber auf eine andere Weise jeweils kommt etwas in den Blick. Und das ist so für mich ganz reizvoll, im Grunde auch fast endlos. Also man könnte noch mehrere Teile immer weiterschreiben, weil ja so ein Leben im Grunde unerschöpflich ist. Und je älter man wird, desto anders guckt man ja auch jeweils wieder auf dieselbe Zeit. Also in 10 Jahren werde ich auf diesen Stoff auch wieder anders gucken.
Ich habe mich gefragt, wie diese, also dann irgendwann 3 autofiktiven Bücher sich zu ihren Romanen verhalten. Also als ich die ersten beiden Bände las, habe ich viele Elemente aus ihren Romanen wiedergefunden und dachte, ach so, da kommt das her. Also zum Beispiel, klar, die Schwesterngeschichte, es gibt auch eine Schwestern, also nicht die Halbschwesterngeschichte, sondern eine wirkliche Schwesterngeschichte aus dem Roman mit der Geschwindigkeit des Sommers oder auch, was ich sehr interessant fand, alles, was sie schrieben zum Thema Spielcasino. Selbstporträt mit Bonaparte ist auch ein Roman von ihnen, in dem es ums Spiel und die Casinos geht. Und in diesen autobiografisch oder autofiktiven Büchern geht es auch teils um das Spielen in Casinos. Und in dieser sonderbar zeitlosen Welt fand ich sehr interessant. Wie verhalten sich diese autofiktionalen Bücher zu ihren Romanen? Ist das sowas wie der Unterbau?
Ja, also ich glaube, ich habe eigentlich schon immer so geschrieben. Jetzt, wo Sie das erwähnen, das Liebespaar des Jahrhunderts, findet sich ja auch eine Seite über das Casino. Über das Spielen, das ist eben eine Phase im Leben dieser 30 Jahre, also es ist eine kurze, relativ kurze Phase.
Also das Paar geht gerne ins Spielcasino.
Genau, und es gibt eben einen anderen Roman, Selbstporträt mit Bonaparte, der nur diese Casino-Phase sozusagen beleuchtet. Und also es ist immer wieder so ein Fokus ran und Fokus weg. Ja, also die Casinos sind eine Zeit lang ein interessanter Ort gewesen, für mich auch, weil sie eben tatsächlich, wie Sie sagen, so uhren- und fensterlos sind. Vielleicht ist Ihnen das auch schon mal aufgefallen. Das soll natürlich so sein, also dass man nicht mehr weiß, wo man ist nach einigen Stunden und auch nicht überprüfen kann, ob draußen schon die Dämmerung einsetzt, wenn man immer noch da steht am Kessel und spielt. Und das hatte sowas von Zeitkapsel. Das habe ich ja in diesem Roman Selbstporträt mit Bonaparte auch beschrieben. Also dass das im Grunde so eine, ja fast wie ein Schutzraum ist, wo sich immer alles gleich bleibt. Also wenn Dostojewski jetzt heutzutage ins Potsdamer Casino ginge, dann würde er da alles so vorfinden, wie er es kennt. Während draußen sich natürlich unablässig alles verändert. Und das war so eine schöne, ja, so eine Zeitkapselerfahrung. Auch in diesem Buch spielt das eine Rolle im Liebespaar des Jahrhunderts. Insofern, weil die Ich-Erzählerin auch sagt, wenn man lange genug da bleibt, das ist sozusagen die Bedingung, ähnlich wie im Casino, dann merkt man, dass es eben nicht nur einen Verfall gibt, sondern dass alles immer wieder auftaucht. Und so ist das ja auch. Also wenn Sie jetzt alle Spiele der Welt in einem Casino mal absolvieren würden, dann würden Sie merken, dass es keine Favoritenzahl gibt. Das merken Sie nur, wenn Sie einen kurzen Zeitraum, wenn Sie nur einen Abend da sind, merken Sie, dann kommt vielleicht die 16 hundertmal und die 5 kommt gar nicht. Wenn Sie jetzt aber an tausenden Abenden da wären, würden Sie merken, dass sich das ausgleicht. Also dass die 5 ebenso oft kommen wie die 16. Also das sind so interessante Überlegungen, die sich ganz gut auf Geschichte sozusagen übertragen lassen, dass es also immer ja so Wellenbewegungen, Schleifenbewegungen gibt und dass sich am Ende aber alles ausgleicht. Und das ist sozusagen das Mantra der Ich-Erzählerin auch in diesem Buch. Man muss nur lange genug da bleiben und dann wird man erleben, dass das Glück auch wieder zurückkehrt.
Ja. Gleichzeitig dachte ich, also beide Bücher haben für mich auch was fast Geschichtsphilosophisches. Es geht viel um die Auseinandersetzung mit Vergangenheit, Interpretation von Vergangenheit und auch die Frage, ganz kleine Frage, gibt es überhaupt eine Zukunft? Sie sagten jetzt Zeitkapsel. So ein Casino ist vielleicht auch etwas, was ganz anders funktioniert als zum Beispiel die Planwirtschaft jetzt in sozialistischen Staaten. Ja, wenn Sie sagen, es ist sehr zufallsabhängig, was da kommt, es ist kaum kontrollierbar, ist das vielleicht auch etwas, was für die beiden Figuren reizvoll war als Abenteuer?
Ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Also es ist ja alles genau geordnet und festgelegt, die Abläufe. Also der Zufall ist nur ein kleines Detail, was eigentlich vielleicht gar nicht so wesentlich ist beim Spiel, obwohl man das auf den ersten Blick nicht glauben würde. Aber das Gegenteil ist der Fall. Also die Räume sind immer gleich, sie sind unveränderlich, die Abläufe sind immer gleich. Und ich glaube, das ist das, was ich auch daran gemocht habe. Also auch dieses überschaubare Publikum, was immer ähnlich ist, da sind auch keine großen Fluktuationen oder so zu bemerken. Also ich glaube, es ist eher das Stetige, was sie reizt und gar nicht das immer wieder Veränderliche, weil das ist ja das, was man außerhalb des Casinos da kennenlernt und was ja auch an dieser Beziehung in diesem Buch irgendwie festgestellt wird. Wieso eigentlich verändert sich alles? Das ist ja die große Schuldfrage, die wollte ich ja hier auch nicht einem der beiden zuschieben. Also weder die Ich-Erzählerin ist schuld noch der Mann, sondern die Zeit ist schuld. Und die Zeit kann man aber eben nicht verklagen oder anklagen. Also man kann es nur beklagen vielleicht, aber da ist also niemand irgendwie richtig zur Rechenschaft zu ziehen. Und also insofern muss man darüber gar nicht weiter reden, weil da ist kein Gegenüber, mit dem man das verhandeln könnte, weil die Zeit, ja, wer ist das? Was ist das?
Beide Bücher, also sind in einer bestimmten Zeit angesiedelt, den Beginn des 21. Jahrhunderts, beziehungsweise mit Rückblicken. Was ich auch eine Art Zeitkapsel fand, ist die Szene in Ohio, die im ersten Buch eine große Rolle spielt, im zweiten Buch eine kleinere Rolle. Die Erzählerin hat ein Writers in Residence, ein Stipendium in Ohio, in einer Stadt, gibt dort einen Kurs an der Universität und ist da quasi sowas wie in einem geradezu zeitlosen Exil und betrachtet diese amerikanische Kultur. Ich hatte fast ein bisschen Sorge, dachte, ob sie es wirklich alles ganz schlimm findet, als eine Ostdeutsche, die nach Amerika kommt, aber nee, sie war ausgesprochen, soll ich sagen, aufgeschlossen, freundlich interessiert.
Die Ich-Erzählerin, zur großen Überraschung der Ich-Erzählerin, sind ja die Amerikaner sehr interessiert an DDR-Literaturgeschichte. Was ja auch einen gewissen Witz hat, wieso man sich so weit entfernt überhaupt für Dinge interessiert und wie Literatur eben auch so Zeiten überdauert oder ja, die Ewigkeit sozusagen von Literatur, die kann man eben auch in andere Länder verfrachten, das wissen wir ja. Und es funktioniert trotzdem. Und das war eigentlich auch der Witz daran. Und dann gibt es natürlich auch eine gewisse Erleichterung, dass man so weit weg ist, weil nur in der Fremde, mir ging das immer so, dass ich in der Fremde besonders gut auch schreiben konnte und einen guten Ausblick hatte auch auf alles, was hinter mir lag. Das kann man manchmal im eigenen, wenn man so im eigenen Sumpf lebt, nicht so gut. Als wenn man sehr weit weg ist, dann sieht man die Dinge sehr viel klarer und genauer. Und dann gibt es noch diesen dritten Aspekt, dass ich auch gedacht habe, im Weggehen wäre eine Chance, dass man das hinter sich lässt. Aber das stimmt natürlich auch nicht. Man kann zwar kilometermäßig einen Weg zwischen sich und der Vergangenheit legen oder eine Distanz, aber die wird man nicht los. Also die pappt an einem sozusagen immer. Die nimmt man ja immer mit. Und das spielte da auch noch mit rein. Also es musste auch weit weg geschehen, damit man noch mal beweisen kann. Also man hat trotzdem keine Chance, die loszuwerden.
Ne? Ja. Ich würde sagen oder ich würde vorschlagen, wir springen noch mal ein Stück im Roman weiter. Das Liebespaar des Jahrhunderts. Das Liebespaar des Jahrhunderts ist älter geworden. Sie haben ein schönes Haus, sie haben zwei Kinder. Unbedingt glücklicher sind sie nicht als am Anfang, aber es gibt trotzdem immer noch sehr viel Stoff zum Denken und zum Grübeln. Und irgendwie geht es eben doch auch durch das Buch hindurch irgendwie weiter. Genau, wir springen ein ganzes Stück voran ins letzte Drittel und hören, wie es mit den beiden weitergeht.
Gelegentlich, wenn ich einen Film sah oder ein Buch las, wurde mir die Welt für einen kurzen Moment wieder weit. Ganz ähnlich wie der Tod erinnerte mich auch die Kunst daran, wie engherzig meine Gedanken und Obsessionen waren, wie kleinlich meine Auffassung. Dann sah ich die Liebe wieder vor mir. Ich wusste wieder, wozu sie da war. Nicht, dass ich es hätte ausdrücken können, aber ich wusste es. Die erzählten Geschichten führten mir vor Augen, wie intensiv und groß und einmalig das Leben ist, wenn man liebt, und dass ich längst Teil dieses unergründlichen, tiefen Strudels war. Noch beim Filmegucken oder Lesen fasste ich den Plan, dich am nächsten Morgen zu berühren. Ich würde dich einfach von hinten umschlingen, was sollte schwer daran sein? Dann sagte ich mir, nein, jetzt gleich. Und dann ging ich hinüber in die Küche, wo du am Küchentisch saßt, den aufgeklappten Laptop vor dir. Doch plötzlich wusste ich nicht, wie ich es anstellen sollte. Was konnte ich sagen? Wie genau sollte ich es tun? Die Realität war ernüchternd. Es kam mir unpassend vor und lächerlich, dich aus der Tiefe der Zeit heraus berühren zu wollen. Es gab keinen Grund. Angesichts der drei farblosen Äpfel, die in der Schüssel meinen Missmut erregten, verließ ich den Raum wieder. Meine Anwesenheit in diesen paar Sekunden musste wie ein Luftzug vorgekommen sein. Unmerklich, unbedeutend, ohne jeden Sinn. Unsere Absichten und Pläne deckten sich nicht mehr, sie durchkreuzten sich nur noch. Wenn ich abends mit Sekt auf dich wartete, brauchtest du dringend einen Kamillentee. Wolltest du morgens, wenn die Kinder aus dem Haus waren, noch ein wenig plaudern, war ich in Gedanken schon im Büro. Legte ich abgeschlagen die Füße hoch, hattest du Kinokarten für den Abend. Dann kamst du früher von der Arbeit, um irgendwas zu kochen, aber ich war unterwegs, in der Annahme, du kämst später. Wer weiß, vielleicht ist es vorher schon so gewesen oder es war immer schon so und ich hatte nur nicht darauf geachtet. Aber jetzt achtete ich darauf. Fest steht, ich war näher bei mir. Aber das hieß eben auch, ich war weiter weg von dir. Wie es aussieht, ist die Emanzipation der Tod der Liebe. Abends schaute ich auf die große Küchenuhr. Du warst noch nicht da. Das hieß, du würdest später kommen. Aber eigentlich gibt es kein Später mehr. Wir sagen uns nicht, zu welcher Uhrzeit ein jeder von uns nach Hause kommt. Wir brauchen es nicht mehr zu sagen. Das ist keine Ignoranz oder Boshaftigkeit. Wir sind eigenständige Wesen, Individuen. Folgt man der Logik der Diskurse, in denen ich mich seit meiner Jugend bewege, ist das der erstrebenswerte Seinszustand eines Menschen. Für mich hat das Wort etwas Klägliches. In der Welt meiner Kindheit war ein Individuum nichts Gutes. Und selbst heute noch haftet ihm in meinen Augen etwas von einem Schimpfwort an. Mein Vater, der Offizier, hat manchmal seine Verachtung gegenüber bestimmten Personen mit diesem Wort ausgedrückt. Wie zum Teufel ist es möglich, dass die Vergangenheit etwas so restlos verschwunden ist wie ein kommunistischer Staat, derart weit in die Gegenwart hineinreicht? Menschen, Einzelgänger, die sich für etwas Besseres halten, sich ständig Extrawürste braten müssen, ihre eigenen Wege gehen, erregten in meiner Kindheit ganz generell den Zorn der Leute. Solche Dinge vergisst man nicht. Man bleibt in ihrem Bann wie bei einem Nachtlicht, das sanft, aber spürbar im Hintergrund weiter brennt. Habe ich vielleicht mein Leben lang die Sehnsucht nach einem Kollektiv mit der Liebe verwechselt? Aber vermutlich spielt es kaum eine Rolle, was in der Kindheit gegolten hat, all das, das ewige Nachtlicht. Oft ist es einfacher, als man denkt. Ich habe jedenfalls noch nie von jemandem gehört, der auf dem Sterbebett gesagt hätte, das Beste an meinem Leben war, dass ich stets unabhängig war, ein eigenständiges Individuum. Dann endlich irgendwann saßen wir doch gemeinsam am Tisch. Wir redeten über unseren Tag, über die Arbeit. In unseren Gesprächen war viel von unseren Kollegen die Rede. Wörter wie Drittmittelbeschaffung und Postdoktorandenstelle und Verlagswechsel waren unsere stetigen Begleiter. Ich erwähnte, dass ich in der Buchhandlung neben meinem Büro mit dem Buchhändler gesprochen hätte. Wir redeten, als lesen wir uns das, was wir eigentlich sagen wollten, in einer schlechten Übersetzung vor, als sprächen wir in Steno. Du sagtest, ich habe endlich die Veranstaltungsreihe auf die Beine gestellt. Ich habe die überzeugt, sie finanzieren sogar die Podiumsdiskussion im Mai. In der Art ging es weiter, aber dann brachst du die Erzählung verstimmt ab, nachdem ich dich wegen eines falsch ausgesprochenen Wortes unterbrochen hatte. Ich korrigierte dich inzwischen schamlos. Und deine Antworten passten nicht mehr zu meinen Fragen. Wenn ich sagte, soll ich dem Typen von der Elektrofirma mailen, fragtest du, wie viel? Sobald du die Heizung aufdrehtest, schlich ich dir hinterher und drehte sie wieder ab. Du gingst lange nach mir ins Bett. Ich stand oft vor dir auf. Es war 4:30 und ich wanderte durch den stillen, langen Flur bis ans andere Ende der Wohnung, ins Bad, wo ich mich auf den Wannenrand setzte und zerstreut in einem Gedichtband las, der seit einem halben Jahrzehnt neben der Toilette lag. Ich schlug ihn immer auf derselben Seite auf, bei einem Gedicht mit dem Titel »Todmoos«. Manchmal, wenn Streit in der Luft lag, fingen wir an, die Wohnung zu putzen. Es war immer genug Staub und Unordnung da, damit die innere Wut verflog. Du hast im Abfluss der Dusche herumgestochert, ich habe den Backofen geschrubbt. Als besonders effektiv erwies sich das Ausbürsten des Läufers im Flur. Auch das Aufräumen half. Du hast einen Sack geöffnet und wahllos alles Herumliegende hineingestopft. Vieles, was mir gehörte, erschien dir als Plunder. Es war dein Feind. Wenn dir etwas aus der Hand fiel und kaputt ging, was mir gehörte, hast du dem Ding die Schuld gegeben. Immer lag dir etwas im Weg. In deinen Augen verhielten sich die Dinge heimtückisch. Eine Zeit lang habe ich deine Vorgehensweise studiert. In gewisser Weise faszinierte mich das Muster. Ich stellte einen Schuh in die Küche, setzte mich hin und wartete ab. Eine Forscherin, die beobachtet, wie das Tier in die Falle geht. Du kamst an, dann ein Geräusch und dein wütender Ruf. Kann das weg? Etwas war verbraucht, das sich nicht mehr so leicht ersetzen ließ. Wir waren demütiger, erschöpfter. Ein Leben jenseits großer Emotionen. Anstelle von Zornesausbrüchen gegenüber dem anderen nur das Geräusch, wenn unsere Kiefer die teuren Olivenchips aus dem Feinkostgeschäft malmten oder ein ganz bestimmter Wein laut in die Gläser plätscherte. Auch in unserem Bekanntenkreis drückte sich die Lust auf Abenteuer in immer verstiegeneren Kochrezepten aus. Marinierter Rotkohl, Tannenzapfen auf dem Grill, eingelegtes Fleisch, das bei 64 Grad über Stunden gegart werden muss. Japanische Küche, gefährliche Pilze, der Versuch, mit einer echten Tagine zu kochen, etc. Deine Freunde von früher, die Gin Tonics, die überraschenden Komplimente, gingen mir inzwischen auf die Nerven. Sie tranken noch immer sehr viel, nur dass die lustigen Sprüche zwischen den einzelnen Getränkerunden seltener geworden waren. Kann man nicht auch getrennt sein, ohne es auszusprechen? Was ist denn das wirkliche Getrenntsein? Ich sehnte mich so oder so nach dir, nach der Liebe, egal ob du fern oder nah warst. Sagen wir, so wie wir es anstellten, in der Nah-Variante, war die Sehnsucht komfortabler. Jeder in seiner Blase gingen wir freundlich gleichgültig miteinander um. Ich wusste, dass du der einzige Mensch bist, der mir außer den Kindern ernsthaft etwas bedeutete, aber ich konnte es nicht mehr empfinden. Vielleicht ist es ein Zufall, aber auch in der Welt draußen ist allmählich alles zum Stagnieren gekommen. Mir kommt es vor, als hätten wir unsere Liebesbeziehung parallel zur Geschichte des Westens gelebt. Auch dessen Zukunft ist mit den Jahren immer stärker in einem Nebel verschwunden. Zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit ist die Aussicht nur noch ein Szenario verschiedener Katastrophen. Das Erstrebenswerte scheint ausschließlich in der Vergangenheit zu liegen, einer Zeit des relativen Glücks, und man bedauert, dass man es nicht damals schon begriffen hat, als sie, die jetzige Vergangenheit, noch Gegenwart war. Hat die allgemeine Atmosphäre der allmählichen Dumpfheit und Bedrohung also möglicherweise bloß abgefärbt auf meine Gedanken? Das ziehe ich in Betracht. Möglicherweise bin ich mit meinen Vorstellungen von Trennung nur dem Zeitgeist auf den Leim gegangen und habe bloß deshalb angefangen, nichts mehr von uns zu erwarten, weil sich niemand, kein Mensch mehr, etwas von den sogenannten zukünftigen Zeiten verspricht. Die Kinder waren groß. Schon lange schlugen wir ihnen nicht mehr vor, wie sie in allem besser werden könnten, erwarteten nicht mehr ungeduldig ihren nächsten Entwicklungsschritt. Sie verschwanden für Stunden mit Freunden oder allein in ihren Zimmern. Wir klopften an, um zu erfahren, ob sie noch lebten. Oft blieben sie ganze Nächte und Tage weg. Frohgemut übernachteten sie bei Freunden, fuhren sie auf Ferienfahrten oder in Wochenendcamps. Dann und wann kamen sie hereingeschneit. Ich wusste manchmal nicht genau, ob sie noch hier wohnten oder längst woanders. Hin und wieder entdeckte ich Überbleibsel ihrer Existenz, ein Kleidungsstück, ein Aufladekabel. Ich freute mich, dass es sie gab. Ich schrieb ihnen Textnachrichten. Dabei dachte ich lange über meine Wortwahl nach, ob ich einen Emoji setzen sollte oder nicht. Einen Augenblick fühlte ich mich wie eine Frau im 19. Jahrhundert, die in ihrem bürgerlichen Heim, einem kleinen Salon, unter einer Leselampe sitzt und den Geräuschen ihres Herzens lauscht. Das Leben war außerhalb von mir. Ich hatte das Gefühl, auch deine Dimensionen veränderten sich. Du wurdest größer. Vor allem nachts hast du immer mehr Raum eingenommen. Deine Füße ragten über die Bettkante hinaus. Wie ein massiges Gebirge lagst du auf deiner Hälfte des Bettes und hast geräuschvoll im Schlaf gebebt. Oft zog ich mitten in der Nacht um. Es standen genügend Zimmer zur Auswahl. Mein Kissen unterm Arm überlegte ich, wohin. Leise summte der Kühlschrank. Von draußen schien das orange Licht einer Straßenlaterne herein. Jetzt, da die Kinder häufiger unterwegs waren, kam mir auch die Wohnung größer vor, beängstigend groß, ein Gefühl fast wie im Weltall. Die Dinge gingen darin verloren, ständig war ich auf der Suche nach etwas, meinem Schal, dem Druckerpapier, einem Ohrring. Ich trieb durch die Räume, drehte mich ein paar Mal um mich selbst, umkreiste den Küchentisch und fand mich schließlich im Bad wieder, wo ich vor meinem bleichen Gesicht im Spiegel erschrak.
Dankeschön, Julia Schoch. Eine Lesung aus dem Buch Das Liebespaar des Jahrhunderts. Auch hier geht es an einigen Stellen wieder um das Früher, das Jetzt, den Westen, den Osten, das Thema Individuum und Kollektiv. Der Individualbegriff, der in der Kindheit der Erzählerin ein anderer war als ab der Jugend, damals verdammenswert, danach erstrebenswert. Ich würde Sie gerne abschließend auch noch fragen. Also Sie rühren in beiden Büchern immer wieder an das Thema auch deutsch-deutsche Literatur, ostdeutsche Literatur, zum Beispiel auch in dem Seminar, das die Erzählerin an der Universität in Ohio gibt. Da geht es auch viel um den deutsch-deutschen Literaturstreit der 90er Jahre, gehört schon inzwischen zur Literaturgeschichte, der sich da entspannen nach dem Erscheinen von Christa Wolffs Erzählung, was bleibt? Also die Frage, was ist DDR-Literatur eigentlich wert gewesen? Literatur unter Zwangsbedingungen und so weiter. Wie schauen Sie selber darauf? Also auf die DDR-Literatur und auf diesen Streit?
Naja, da könnte man jetzt noch ein paar Sendungen anhängen. Also allein schon der Begriff DDR-Literatur, was ist das? Das ist ja auch verschiedentlich definiert worden. Sind es also die, die dort geboren sind, die dort veröffentlicht haben? Oder sind die, die dann weggegangen sind, wie Sarah Kirsch zum Beispiel, 77, gehören die auch noch dazu, weil sie dort sozialisiert wurden und so weiter und so fort? Und woher kommt überhaupt eine Sozialisation? Wenn man zum Beispiel vor 49 geboren ist, ist man dann eigentlich DDR und so weiter und so fort.
Und Sie selber? Also, später, aber doch auch wieder über die DDR, zumindest partiell schreibend, würden Sie sich selbst auch dazu rechnen, zu einer quasi nachgereichten DDR-Literatur?
Na, selbstverständlich nicht, weil ich habe ja weder veröffentlicht noch geschrieben. Und irgendwoher kann man jetzt so flapsig sagen, irgendwoher kommt ja jeder irgendwie. Also dann könnte man sich natürlich immer zu den frühkindlichen Jahren sozusagen zuordnen, aber das ist, glaube ich, nicht so richtig relevant. Also das ist sehr schwierig. Ich habe ja deshalb auch diesen Streit mit hineingebracht, weil er jetzt auch noch mal eine Phase, eben diese 90er Jahre, so schön geordnet. Also uns kommt das jetzt alles sehr geordnet und übersichtlich vor, was damals aber natürlich für eine große Unruhe und auch für einen sozialen Krieg ja regelrecht gesorgt hat und der vielleicht nicht an allen Stellen der BRD so bewusst war. Aber natürlich, wenn man jetzt in der Nähe auch von Berlin oder eben in Ostdeutschland gewohnt hat, dann war ihm das sehr wohlbewusst. Und neulich gab es noch mal eine Tagung in Potsdam zur Kinder- und Jugendliteratur der DDR, wo also noch mal ganz klar auch in Zahlen belegt wurde, also wie das pauschal abgeräumt wurde, also all diese ganze Literatur, also wo sozusagen pauschal gesagt wurde, das ist nichts wert, es wurde auch nicht weiter geprüft oder darüber geredet, sondern es wurde buchstäblich ausgeräumt und auf die Müllhalde verfrachtet. Und wenn es da also nicht einzelne Personen gegeben hätte, die da wirklich noch mit ihrem Auto dahin gefahren wären und das kistenweise sozusagen wieder eingeladen hätten, dann wäre davon nichts übrig. Und man kann es nur Leuten, also Autoren, hoch anrechnen, dass wenn die über diese Phasen nicht verbittert wurden, also solche Autorinnen wie zum Beispiel Christa Kozik oder so, die ja große Nummern waren und hierzulande wahrscheinlich keinem Begriff sind, aber die wirklich großartige Kinderbücher und Jugendbücher geschrieben haben, wenn die sozusagen nicht verbittert sind, dann haben die meinen vollen Respekt dafür, ja, dass man sich da auch nicht rausgezogen hat aus dieser Geschichte oder keinen Groll hegt, sondern im Grunde auch weitergeschrieben hat. Und solche Geschichten, das habe ich jetzt so ein bisschen symbolisch erzählt oder exemplarisch für viele andere Geschichten, die ja passiert sind, wo einfach nicht geprüft wurde, nicht diskutiert wurde, sondern pauschal Dinge weggeräumt wurden, weil sie vermeintlich nicht den Normen damals entsprochen haben, den ästhetischen wie auch den moralischen Normen. Und darum ging es ja in diesem Literaturstreit immer. Also wie, es wurde ja übrigens auch nicht nur die ostdeutsche Literatur abgeräumt, sondern auch gewisse Autoren aus dem Westen, die ja mit in diese Generation, auch Grass und so weiter, hat ja damals da viel Gegenwind erfahren. Das meinte ich vorhin auch mit den 90ern. Das ist schon historisch ein interessantes Jahrzehnt, weil da sehr viel, was vorher aufgebaut wurde oder was auch von einem bestimmten Nimbus umgeben war, das wurde da für beendet erklärt. Und es kam eine neue Generation, auch im Journalismus natürlich, die auch diesen Streit genutzt haben. Junge Journalisten, Schirmmacher und so weiter, die das auch als Sprungbrett genutzt haben damals, um sich zu profilieren, muss man ganz klar sagen, ne? Um sich ihr Plätzchen sozusagen zu sichern im im Journalismus.
Es gibt eine Passage auch in Ihrem Buch, da sammelt die Erzählerin Bücher ein, die dann eben nach der Wende rausgestellt werden, in Kisten zum Verschenken, zum Wegwerfen und so weiter. Wie setzt sich denn Ihre Bibliothek zu Hause zusammen? Was ist da alles zu finden hauptsächlich?
Natürlich viel Französisches, weil das sind ja auch die Autoren gewesen, die mir auch in den 90ern damals so die Augen geöffnet haben, wie man überhaupt über Gegenwart schreiben kann. Das waren damals dann so Autoren der 80er, also Marie Redonnet, Jean-Philippe Toussaint, Éric Chevillard, Minuit-Autoren könnte man sagen. Sie kennen den Verlag vielleicht. Eigentlich ganz unscheinbare Bücher, diese weißen Bücher mit nichts drauf. Nur der Titel und der Autor und Marguerite Duras natürlich und auch Annie Ernaux, die ja damals noch vollkommen, also die war unbekannt und auch unübersetzt, die mich aber damals schon ziemlich fasziniert hat. Allein all diese Autoren, die ich jetzt aufgezählt habe, allein schon durch die Länge der Bücher, nämlich kurze Bücher zu schreiben. Und das war, wir erinnern uns noch an die Forderung auch der Wenderomane und so weiter in den 90ern, war ja immer so die großen epischen Stoffe, die sollte man da also abliefern. Und mir hat das wahnsinnig gut gefallen, dass in Frankreich immer diese, ja, mageren, würde man hier sagen, Zwischenbücher abgeliefert wurden, die aber viel mehr Essenz hatten als so mancher sogenannte Großroman. Und ja, insofern steckt da viel in meiner Bibliothek, viel Französisches natürlich drin. Ne?
Ja, und außerdem auch viel Deutsches.
Klar.
Ja. Altes und Neues.
Es ist jedenfalls so viel, dass ich immer wieder suchen muss. Und weil ich die Bücher nicht alphabetisch ordne, was ich irgendwann mal tun sollte, oder auch nach Farben oder sonstige Ordnungssysteme, aber ich muss oft nach Büchern suchen.
Ja. Und Sie sagten jetzt gerade, es hat Ihnen auch gefallen, wie diese Minuit-Autoren über, also in ihren kurzen Büchern über die Gegenwart schrieben. Was war das genau, was Sie da angesprochen hat, mal abgesehen von der Kürze?
Naja, die Kürze ist ja nicht nur was Formales, das ist ja, wie man sozusagen etwas anschaut. Und in Frankreich war die Theorie ja auch immer so wichtig, die 60er, 70er Jahre, um nur so einen Autor wie Roland Barthes zu nennen, der schwingt bei all diesen französischen Autoren irgendwie immer schon mit. Ich habe so das Gefühl, in Deutschland ist das alles logischerweise auch ein bisschen später so angekommen, aber auch ein soziologischer Blick, der viel früher auch in Frankreich immer schon da war, auch ein ganz alter, knarzender Begriff, sowas wie ein Klassenbewusstsein, hätte man vor 15 Jahren gar nicht sagen dürfen in Deutschland, so ein Begriff. Das wurde trotzdem auch immer mit einem erzählerischen Talent verbunden, wo man in Deutschland oft das Gefühl hatte, es müsste sich entschieden werden zwischen den Genres. Und das war da immer schon in eins gefügt. Bei Annie Ernaux sieht man das natürlich in Reinform, wie man gleichzeitig erzählen kann. Natürlich ist das auch eine Fiktion. Das ist jetzt hier immer sehr wie ein rein soziologisches Projekt von ihr betrachtet. Natürlich ist das auch eine erzählerische Fiktion, wenn man da mal genau guckt. Aber macht ja nichts, also kann man ja machen. Aber in Deutschland wurde das immer so sehr auseinanderdividiert, ne? Diese
ja.
Dinge.
Das finde ich sehr spannend, also diese Verbindung auch zur französischen Literatur. Die Verwandtschaft Ihrer Bücher mit den genannten Autoren sehe ich auch sofort. Gibt es sonst noch andere literarische Verwandtschaften, die Sie haben, Wahlverwandtschaften, Halbschwestern oder wen auch immer, in der deutschen Literatur, die Sie mögen und pflegen?
Ja, natürlich. Einer meiner Lieblingsautoren in Deutschland ist Peter Kurzeck, der ja mit seinem autobiografischen Großprojekt ja auch was ganz Ähnliches gemacht hat. Also es hat mir auch immer sehr gefallen, dass es nicht chronologisch erzählt ist, sondern diese Frankfurter Zeit, die ja über Jahrzehnte ging, dass er die immer wieder neu auffächert. Also mit jedem Buch geht er wieder in eine andere Zeit und trotzdem schließen sich am Ende die Kreise. Also wenn man 10, 11 Bücher, 13 sind es, glaube ich, insgesamt gelesen hat, dann begreift man das ganze Leben. Aber dieses Leben wird nicht chronologisch erzählt, sondern es wird immer wieder von einer anderen Warte aus erzählt. Und so berühren diese Bücher sich, aber sie müssen nicht zusammengelesen werden. Und das hat mir immer wahnsinnig gut gefallen. Der hat ja auch einen tollen Sog. Also
ja,
der veranschaulicht einfach Lebensräume. So.
Und das tun Sie auch. Lebensräume veranschaulichen und das in all Ihren Büchern und auch in den beiden neuen, den ersten beiden Teilen der Biografie einer Frau. Julia Schoch, ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie heute Abend hier waren, fürs Reden und fürs Lesen.
Vielen Dank für die Einladung.
Und ich sage die beiden Bücher auch nochmal ab fürs Radio. Das Liebespaar des Jahrhunderts heißt ihr neues Buch. Nach dem Band Das Vorkommnis ist das der zweite Band in der Trilogie Biografie einer Frau. Beide Bücher sind bei DTV erschienen.